Die Aufgabe ist ja, dass man die Schadstoffkonzentration zumindest mal unterhalb des Grenzwertes sicherstellen kann, den die europäische Gesetzgebung vorsieht und den auch sozusagen unser bundesdeutsches Recht vorsieht. Das sind 40 Mikrogramm. Mit den Maßnahmen, die jetzt im Luftreinhalteplan stehen, beziehungsweise im jetzt vorgelegten Entwurf, werden die Grenzwerte noch bis zum Jahr 2024 oder 2025 überschritten werden. Und da dieser Grenzwert seit 2010 eigentlich bindend einzuhalten ist und mit der Überschreitung schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort einhergehen, reicht uns das natürlich nicht aus, wenn wir darauf jetzt nochmal weitere 7 Jahre warten sollen.
Mhm. Eben deshalb fordern Sie ja explizit Fahrverbote für diese Autos. Da würde mich interessieren, warum die Fahrverbote denn so essentiell sind und ob andere Maßnahmen nicht genauso gut sein können, ob es wirklich immer Fahrverbote sein müssen.
Also wir können aus den Analysen der Luftreinhaltepläne in verschiedenen Städten oder eigentlich in allen vorliegenden Plänen sozusagen herauslesen, dass der größte Anteil der NO2-Belastung in den Städten vom Straßenverkehr kommt und da wiederum vom Dieselverkehr, Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Das heißt, das sind die Hauptverursacher. Alle Maßnahmen, die dort ansetzen, können signifikant zu einer Minderung der Belastung beitragen. Wir sehen ja auf der anderen Seite, dass die realen Emissionen von Dieselfahrzeugen, auch von modernen Dieselfahrzeugen, deutlich über dem liegen, was eigentlich die Abgasgrenzwerte vorgeben. Stichwort Dieselskandal. Das betrifft ja alle Hersteller, alle Modelle. Von daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Belastung nach wie vor so hoch ist. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, diese Fahrzeuge wieder in einen rechtskonformen Zustand zu bringen, indem man sie nachrüstet mit wirksamer Technologie. Das haben wir vorgestellt in verschiedenen Pilotprojekten, wie das aussehen kann. Wir haben gezeigt, dass diese Abgasminderung damit deutlich umgesetzt werden kann. Leider haben wir damit das Bundesverkehrsministerium noch nicht überzeugen können, sodass es nach wie vor keine rechtlichen Vorgaben dafür gibt und auch keine Freigabe für diese Systeme. Und solange es das nicht gibt, kann man das auch nicht umsetzen. Und deswegen bleibt das Fahrverbot die einzig wirksame Maßnahme.
Der Bundesumweltminister war, das meine ich, der argumentierte, dass durch die Umrüstung zwar weniger Feinstaub und weniger Stickoxide freigesetzt werden, aber die CO2-Emissionen dadurch steigen und es dadurch einfach klimaschädlicher wird. Was hat sich da ergeben bei Ihren Studien?
Es kann natürlich sein, dass der Verbrauch und damit auch der CO2-Ausstoß geringfügig ansteigt. Das sind aber mehr Emissionen sozusagen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Es ist so, dass die meisten Fahrzeuge ohnehin deutlich mehr verbrauchen im realen Betrieb, als der Hersteller angegeben hat. Da sind die durchschnittlichen Abweichungen inzwischen bei 40%. Wir denken, es gibt viele Möglichkeiten, den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen zu mindern. Stichwort Motorisierung, Stichwort Gewicht, Leichtbau etc. Das muss man jetzt nicht dadurch erreichen wollen, indem man auf eine voll funktionierende Abgasreinigung verzichtet. Also ich finde, das ist eine ziemlich zynische Argumentation, muss ich ganz ehrlich sagen.
Für Düsseldorf werden jetzt keine Fahrverbote vorgesehen. Auch in Essen werden aller Wahrscheinlichkeit nach es keine Fahrverbote geben. Auch da wurde jetzt geklagt. In welchen Städten wurde denn bisher für Fahrverbote geklagt und wie effektiv war das?
Wir haben Verfahren in 28 Städten und wir klagen nicht für Fahrverbote, sondern wir klagen für saubere Luft. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Februar festgestellt, dass Fahrverbote ein zulässiges Instrument sind, um bessere Luftqualität sicherzustellen, insbesondere dann, wenn keine anderen Maßnahmen zur Verfügung stehen, die eben dafür sorgen, dass diese Werte so rasch wie möglich eingehalten werden. Das heißt, nicht nur Düsseldorf und auch Essen, sondern auch noch alle anderen Städte, in denen diese Verfahren laufen, werden sich an dieser Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes messen lassen müssen. Und ob jetzt der vorliegende Entwurf für Düsseldorf oder der bereits angekündigte Entwurf für Essen da das Ende der Fahnenstange schon darstellt, das werden wir dann sehen.
Mhm. Letzten Endes kommt dann noch die moralische Frage rein, dass natürlich jetzt die Einzelverbraucher, die eigentlich mit ihrem Autokauf vielleicht sogar etwas Gutes für die Umwelt tun wollten, weil diese ja weniger verbraucht als Benzin oder weniger klimaschädlich ist, dass die das Umrüsten jetzt selbst sein müssen oder einfach nicht mehr Auto fahren dürfen. Warum sollten es denn die Einzelverbraucher jetzt letztendlich ausbaden müssen?
Also ich denke nicht, dass es die Fahrzeughalter ausbaden müssten. Also im Gegenteil, wir fordern schon seit langem, dass diese Nachrüstung für 5 und 6 Fahrzeuge vom Hersteller zu bezahlen ist. Denn wie Sie sagen, die Fahrzeughalter haben diese Fahrzeuge gekauft in der sicheren Annahme, dass die sauber und sparsam sind. Bei älteren Fahrzeugen Euro 4 können wir uns auch vorstellen, dass es vielleicht eine anteilige Mitfinanzierung gibt durch den Fahrzeughalter, weil dadurch ja auch der Wert dieses Fahrzeuges nochmal gesteigert wird. Ganz klar ist die Situation im Moment so, dass sie für den Verbraucher völlig unbefriedigend ist und dass es so auch nicht bleiben kann. Auf der anderen Seite weisen wir immer wieder darauf hin, dass es natürlich auch darum geht, die Rechte derjenigen nicht zu vernachlässigen, die unter dieser hohen Luftbelastung leiden. Also nicht zuletzt sind es ja auch die Autofahrer selbst, die diese schädlichen Schadstoffe einatmen, wenn sie in ihrem Fahrzeug unterwegs sind an den markanten Stellen. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die an diesen Straßen leben und arbeiten und deren Gesundheit geschützt werden muss.
Wie stark denken Sie denn, dass Sie mit Ihren Klagen auch auf die Hersteller Druck ausüben werden, beziehungsweise darauf das Verfahren eingeleitet werden, dass die Hersteller mehr für die Umrüstung bezahlen müssen?
Diese Klagen alleine sind natürlich der eine Pfad, der über die Politik Druck auf die Hersteller machen sollte. Letztlich wird es eine politische Entscheidung sein oder eine Entscheidung sein, die von der Politik zu treffen ist und den Herstellern zu übermitteln ist. Auf der anderen Seite nutzen wir als Umwelt- und Verbraucherschutzverband auch alle rechtlichen Möglichkeiten, die wir gegenüber den Herstellern haben, beziehungsweise über die Behörden, die für die Zulassung zuständig sind. Also wir versuchen sozusagen in hohem Maße unser politisches Engagement, aber eben auch unsere juristischen Möglichkeiten dahingehend auszuschöpfen, dass die Hersteller natürlich in die Pflicht genommen werden. Das ist ja bislang auch 3 Jahre nach Bekanntwerden der ganzen Misere in Deutschland nicht der Fall.
Was für konkrete Maßnahmen oder was für konkrete Versuche machen Sie da?
Naja, unsere Forderung ist zum einen, dass es eben diese Nachrüstung geben muss. Die Hersteller müssen das finanzieren. Es wäre natürlich sinnvoll, wenn sich die Hersteller auch im Sinne von einer Zusammenarbeit mit den Nachrüstern an so einer Aktion beteiligen würden, weil dann die Ergebnisse besser bzw. vor allem schneller auf dem Tisch wären. Die Systeme wären schneller verfügbar. Eine andere Sache ist natürlich, dass künftig eine strengere Kontrolle der Emissionen im realen Betrieb erfolgen muss durch unabhängige Behörden. Das heißt, Fahrzeuge müssen aus der Flotte genommen werden und getestet werden. Und wenn die nicht mit den gesetzlichen Vorgaben übereinstimmen, dann ist der Hersteller dann natürlich in die Pflicht zu nehmen. Das ist ja bislang faktisch nicht geschehen.